Herr Jesus Christus, möchte ich jetzt darum bitten, dass du uns zur Ruhe kommen lässt und dass wir bereit sind, auf dich und dein Wort zu hören. Herr, sei du selbst unter uns und begegne du uns in deinem Wort. Amen. Ich freue mich, heute wieder bei euch zu sein. Ich freue mich auch, dass meine Frau mit dabei ist. Bei der Frage, über welchen Text ich zu euch reden soll, ist mir ein Text in den Sinn gekommen, über den ich selbst noch nie die Predigt gehört habe. Und er kommt aus einem Buch, in dem ich selbst auch relativ wenig lese und auch relativ wenig zu Hause bin. Es ist das Buch der Offenbarung. Viele Texte in der Offenbarung sind nach vorne gerichtet, zeigen uns einen Blick in die Zukunft. Manche Texte sind nach hinten gerichtet, in die Vergangenheit. Und einige Texte sprechen auch von der Gegenwart. Also von der Gegenwart auch in der Zeit, als die Offenbarung geschrieben worden sind. Und zu solchen Texten der Gegenwart gehört auch unser heutiger Predigttext, gehören auch die sogenannten 7 Sendschreiben, die uns gleich am Anfang der Offenbarung begegnen. Viele Theologen haben sich mit den Sendschreiben beschäftigt. Und immer wieder tauchte die Frage auf, für wen sind denn die Sendschreiben geschrieben? Die Theologen sind sich einig, ja, die Sendschreiben sind an 7 real existierende Gemeinden in der Provinz Asiens geschrieben worden und gesendet worden. Aber sie haben auch deutliche Auswirkungen auf die Gemeinden heute, weil diese Gemeindetypen, die in diesen 7 Sendschreiben beschrieben werden, im Laufe der Christenheit immer wieder neu auch aufgetaucht sind. Auf jeden Fall wollen die 7 Sendschreiben, die schreiben an die 7 Gemeinden, eine Orientierungshilfe, ein Maßstab sein, an dem wir uns auch als heutige Gemeinde ausrichten können. Die 7 Sendschreiben bilden uns eine wertvolle Hilfe zu sehen, wo wir stehen und wie Christus uns sieht. Denn der Absender dieser Sendschreiben ist Christus, den Johannes in einer Offenbarung gesehen hat. Dieser Christus möchte den Gemeinden damals und auch heute helfen, zu sehen, wie es um sie steht. Er will aber auch wieder zurechtbringen, wo wir uns auf falschem Wege befinden. Es ist so wie mit einem Mann, der einmal zum Arzt kam, um sich einfach mal durchchecken zu lassen. Dabei entdeckte der Arzt auf dem Röntgenbild einen Schatten auf der Lunge. Bei näherem Betrachten und nach weiteren Untersuchungen stellte sich heraus, dass sich dort ein Krebsgeschwür gebildet hat. Allerdings konnte der Arzt seinem Patienten sagen, du, wenn du bereit bist, dich behandeln zu lassen, dann gibt es für dich gute Heilungschancen und die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder ganz gesund wirst. Nur, du musst bereit sein, einen längeren Krankenhausaufenthalt auf dich zu nehmen und eventuell sogar eine Operation. Der Mann besann sich einen Moment und erwiderte dann, na, das muss ich mir erst noch genau überlegen. So schlimm kann es ja nicht sein, denn schließlich geht es mir ja gut und ich bin fit und ich fühle mich auch gut. Schließlich ging der Mann vom Arzt und beim Verabschieden sagte der Arzt nochmal, wie dringend und notwendig es wäre, zum Arzt zu gehen und es behandeln zu lassen. Warten Sie nicht zu lange, sonst können wir Sie vielleicht nicht mehr retten, war seine eindringliche Mahnung. Es verging eine lange Zeit, der Mann kam nicht mehr zum Arzt und weil der Arzt ein sehr gewissenhafter Arzt war, setzte er sich hin und schrieb diesem Patienten einen Brief, besorgt, drängend, die Notwendigkeit klar machen, wie wichtig es wäre, doch wirklich diese Behandlung machen zu lassen, um einfach eine Chance haben auf Heilung. Er erhoffte sich, dass sich dieser Patient umstimmen lässt und doch noch kommt in die Klinik, um nicht irgendwann qualvoll sterben zu müssen. So ähnlich verhält es sich mit den Sendschreiben an die Gemeinden? Der englische Prediger Spurgeon nannte die Sendschreiben einmal schwarz gerenderte Liebesbriefe unseres Gottes. Schwarz gerendert deshalb, weil bei Nichtbeachtung sehr weitreichende Konsequenzen zu befürchten sind. Die Trennung von Gott oder vielleicht sogar der Tod. Zugleich aber auch Liebesbriefe, denn er macht sich aus Liebe und echter Sorge die Mühe, seinen Leuten reinen Wein einzuschenken und die Wahrheit zu sagen über ihren gefährlichen Zustand. Und genau das war auch der Auftrag von Johannes dem Täufer, der seinen Zeitgenossen damals hart ins Gewissen geredet hat und ihnen deutlich gemacht hat, wie wichtig es ist, sich auf die Ankunft des Sohnes Gottes vorzubereiten. Und das, was Johannes den Menschen gesagt hat, geschah aus Liebe heraus, aus diesem Feuer der Liebe, das die Wirkung hat oder das Ziel hat, dass die Menschen wieder gesund werden. In unserem Text heute Morgen geht es um das fünfte Sendschreiben, nämlich das Schreiben an die Gemeinde in Sardes. Und ich lese nach Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 29 bis Kapitel 3, Vers 6, und ich lese nach der Luther-Übersetzung. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wach wirst, werde ich kommen wie ein Dieb in der Nacht, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, die werden mit mir eingehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Gemeinde in Sardes war bekannt für ihre Lebendigkeit. Es war eine Gemeinde, in der der Geist Gottes gewirkt hat, und das war spürbar für die ganzen Menschen drumherum. Es war eine Gemeinde, die aktiv war, nach innen und nach außen. Aber nach und nach hielten sich die heidnischen Götter und die Gebräuche in dieser Gemeinde Einzug. Und so wurde mit der Zeit aus dem geistlichen Wachstum und Wirken des Heiligen Geistes nur noch Aktionismus. Viel Aktivität in der Gemeinde, aber ohne Wirken des Heiligen Geistes. In der Gemeinde war viel los und sie war überall bekannt als eine aktive Gemeinde. Aber es geschah ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Und mit der Zeit starb diese Gemeinde Sardes geistlich ab. Der Geist Gottes konnte nicht mehr so wirken, wie er wollte. Und das Problem war, dass die Gemeinde das eigentlich gar nicht bemerkt hat. Denn sie sonnte sich nach wie vor in dem Ruhm, den sie früher gehabt hat. Du bist eine lebendige Gemeinde. Aber der lebendige Herr spricht sein Urteil. Ich kenne deine Werke. Und dass du einen Namen hast, dass du lebst. Aber du bist tot. Der Herr Jesus sieht hinter den Schein. Es ist wie mit dem Mann mit dem Krebsgeschwür, der zum Arzt kommt. Äußerlich sieht der Mann gesund aus, aber er trägt den Tod in sich. Die Gemeinde in Sardes genießt den Ruhm, lebendig und gesund und eine tolle Gemeinde zu sein. Aber sie ist geistlich gesehen tot. Denn der Geist Gottes wirkt nicht mehr in ihr. Ein schreckliches Urteil, das hier über die Gemeinde in Sardes gesprochen wird. Diese Sendschreiben sind ja nicht nur Briefe an die damals real existierenden Gemeinden, sondern sollen auch ein Spiegel für uns sein. Darum drängt sich die Frage auf, wie ist das hier in dieser Gemeinde? Sind wir nicht auch ein Stück mit der Gemeinde in Sardes den gleichen Weg gegangen? Wie ist das bei uns? Und wenn ich uns sage, dann nehme ich mich da völlig mit hinein. Denn ehrlich gesagt, ich fühle mich bei euch nicht mehr als Gast, schon halb zur Gemeinde gehörend. Und die Frage, die Jesus an die Baptisten in Überlingen stellt, die stellte auch mir und meiner Gemeinde in Friedrichshafen. Sardes ging daran zugrunde, dass es geistliches Wirken mit Aktionismus verwechselte und immer mehr von den Strömungen der Umwelt in sich aufnahm. Und ich frage euch, ist in dieser Gemeinde noch der Geist zu spüren, der dazu geführt hat, diese Gemeinde eines Tages gegründet zu haben? Kann Gottes Geist hier in dieser Gemeinde noch so wirken, wie er es möchte? Oder haben Alltag und Gewohnheit schon so viel Raum gewonnen, dass wir träge geworden sind? Und ich frage das für mich und für meine Gemeinde in Friedrichshafen genauso. Die Frage kann nur jeder für sich selbst beantworten. Das Sendschreiben zu Sardes fordert uns aber schon auf, zu fragen, wie würde Jesus Antwort sein über diese Gemeinde, über unsere Gemeinde hier? Würde er sie als lebendig bezeichnen? Was sind die Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde? Über die Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde zu reden, würde eine ganze Predigtreihe füllen. Man kann kaum in wenigen Sätzen Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde aufzeigen. Ich will nur einige wenige Elemente aufzählen, die in einer Gemeinde vorkommen sollen können, die lebendig ist. Lebendiges Gebet, Anbetung, Seelsorge, das Einsetzen meiner Gaben für die Gemeinde, das Weitersagen des Wortes Gottes über die Grenzen der Gemeinde hinaus, Bibelstudium, das Urteil über die Gemeinde Sardes war klar: Du bist tot. Aber Christus bleibt nicht bei diesem Urteil. Christus bietet der Gemeinde in Sardes eine neue Chance. Er ruft ihr zu: Werde wach! Werde wach! Er ruft der Gemeinde in Sardes zu: Werde wach und höre auf, dir selbst etwas vorzumachen. Werde wach und sieh an, wie ich dich sehe. Und wenn ich euch nun fragen würde, warum ihr heute Morgen hierher gekommen seid in die Gemeinde, was wäre eure Antwort? Und ich tue es jetzt einfach mal. Ich frage mal euch, warum seid ihr heute Morgen in die Gemeinde gekommen? Wer kann mir eine Antwort geben? Warum seid ihr heute Morgen in den Gottesdienst gekommen? Ja? Um noch mehr von Gott zu erfahren? Gemeinsam Gott anzubeten? Gemeinschaft? Ja? Beziehung zu Jesus, Liebe zu Jesus.
Und sich wieder Kraft für den Alltag zu holen?
Ja. Vorher im Gebet oben hat jemand gesagt, auch um Korrektur zu erfahren. Ja, wir kommen zusammen, um Gemeinschaft zu haben. Und das ist gut und richtig und wichtig. Und wir kommen zusammen, um von Gottes Wort zu erfahren. Und wir kommen zusammen, um uns korrigieren zu lassen. Und nun lehne ich mich ganz, ganz weit aus dem Fenster. Und werde mal ganz offen und ganz ehrlich. Als ich heute Morgen heruntergefahren bin mit meiner Frau, habe ich zu meiner Frau gesagt: Frau, mir ist schlecht. Ich will diese Predigt nicht halten. Die Gemeinde wird mich nie wieder einladen. Meine Frau sagte in ihrer pragmatischen Art: Sei froh, dann hast du ein Amt weniger. Aber ihr müsst da durch. Ihr müsst mit mir da durch. Und ich hoffe nur, dass ihr Gemeinde Überlingen nichts mit der Gemeinde in Sardes zu tun hat. Aber ich fürchte, so einfach können wir uns sonst nicht machen. Stimmt das denn? Stimmt es dann wirklich, dass wir hierher kommen, um uns von Gott was Neues zeigen zu lassen? Um uns von Gott korrigieren zu lassen? Ist es denn wirklich die Wahrheit? Was würde passieren, wenn dein Sitznachbar nebendran dir sagen würde, du, wie du mit deiner Frau umgehst oder mit deinen Kindern, das ist nicht in Ordnung. Wie würden wir reagieren? So etwas zu sagen, das überlassen wir doch lieber der Gemeindeleitung. Die kann das doch viel besser. Und ich bin überzeugt, dass wir es gelernt haben, auch in unseren Gemeinden, auch in dieser Gemeinde hier, lieber zu schweigen und dem anderen nichts zu sagen, als ihn zu korrigieren. Weil das unangenehm ist. Und weil das vielleicht auch weh tut. Und weil ich den anderen nicht wehtun möchte. Oft genug haben wir die Reaktion erlebt, was willst du eigentlich von mir? Schau doch mehr auch mal lieber auf deine eigenen Fehler, dann hast du genug zu tun. Und so erleben wir und leben in der Gemeinde zusammen und erleben, wie das Wirken des Geistes Gottes immer mehr zurückgeht und wir immer mehr anfangen, Aktionismus zu machen. Mit welchem Eifer haben wir angefangen, damals die Gemeinde zu gründen? Wach auf! Wach doch endlich auf, ruft uns unser Text zu. Lasst nicht zu, dass das Sterben in der Gemeinde bleibt. Es ist doch ein Zeichen der Liebe, untereinander zu helfen und uns gegenseitig zu korrigieren. Lass es zu, dass dein Glaubensbruder oder deine Glaubensschwester neben dir dich auf das ansprechen kann und darf, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Natürlich gibt es Dinge, die wirklich nur in der Gemeindeleitung oder in diesem seelsorgerlichen Rahmen besprochen werden können und müssen. Aber der Text, der spricht doch jeden Einzelnen von uns an. Sünde, Ungehorsamkeit und Lieblosigkeit, um nur einige Dinge zu nennen, hemmen den Heiligen Geist und führen dazu, dass es zu einem geistlichen Stillstand kommt. Wach auf! Martin Luther sagt, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinem Kopf kreist, aber du kannst verhindern, dass er Nester auf deinem Kopf baut. Darum, wenn über die Gemeinde in Überlingen nicht das Urteil gesprochen werden soll, du bist tot, dann wach auf und stärke das, was am Sterben ist. Dann wach auf und lass nicht zu, dass das, was die Gemeinde zum Tode führt, in der Gemeinde weiter bleibt. Die Diagnose über die Gemeinde in Sardes ist niederschmetternd. Doch der Herr Jesus bietet der eigentlich schon toten Gemeinde in Sardes einen neuen Anfang an. Jesus fordert auf, das Tote über Bord zu werfen, beziehungsweise das zu stärken und gesund zu machen, was im Begriff ist zu sterben. In der Gemeinde zu Sardes waren dies vor allem die heidnischen Götter und die Bräuche. Welche Dinge sind es bei uns? Über welche Dinge würde Jesus Christus bei uns, konkreter, bei dir und bei mir sagen, ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden? Christus fordert uns auf, an das zu denken, was wir von ihm empfangen haben. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und eine der wesentlichen Aufgaben des Heiligen Geistes ist es, uns die Augen zu öffnen über die Sünde in unserem Leben. Das können wir nachlesen in Johannes 16, Vers 8. Da steht, und wenn er kommen wird, der Geist Gottes, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Wie gehen wir damit um? Lass uns doch aufwachen und das aus unserem Leben verbannen, was zum Tode führt. Die Sünde, die Ungerechtigkeit, die Lieblosigkeit und so weiter. Der Heilige Geist wird diese Dinge in unserem Leben zeigen, denn das hat er versprochen, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben. Raum geben in unserem Leben, Raum geben in dieser Gemeinde. Dort, wo wir untereinander schuldig geworden sind. Lasst uns die Sünde aus dem Weg räumen. Christus möchte, dass wir wieder zu lebendigen Christen werden. Er fordert uns auf, Buße zu tun. Und das griechische Wort Für Buße bezeichnet einen Prozess des Umkehrens. Metanoeo, in eine Richtung gehen, 180 Grad drehen und wieder zurückgehen. Metanoeo, Buße tun. Wir sollen von unserem falschen Weg umkehren und wieder den Weg gehen, den Christus uns gezeigt hat. Er möchte der Herr in unserem Leben sein. Mit dem Heiligen Geist hat uns Gott aber auch Gaben und Fähigkeiten gegeben, um sie in der Gemeinde und für den Bau des Reiches Gottes einzusetzen. Was haben wir mit diesen Gaben gemacht? Haben wir sie für Christus eingesetzt? Oder haben wir sie vergraben, wie dieser eine untreue Knecht, in dem uns von Matthäus 25 berichtet wird? Mit jeder Gabe, die uns Gott geschenkt hat, hat er uns auch eine Aufgabe dazu gegeben. Lebendiger Christsein heißt, die Gabe für Christus einzusetzen. Und dabei geht es nicht um Aktionismus. Es geht darum, dass wir unter der Herrschaft des Heiligen Geistes unsere Gaben und Befähigungen einsetzen nach dem Willen Jesu Christi. Sind wir dazu bereit? Gott fordert die Gemeinde in Sardes auf, aufzuwachen und wieder zu einer lebendigen, geistlichen Gemeinde zu werden. Gott fordert unsere Gemeinde auf, aufzuwachen, Buße zu tun und wieder an dem festzuhalten, was wir von ihm empfangen haben. Und die Gemeinde, die dies tun soll, ist nicht irgendeine Institution, irgendeine Gemeinde weit draußen. Die Gemeinde, die dies tun soll, bist du und bin ich. Denn Gemeinde, das griechische Wort für Gemeinde heißt Ekklesia, die Herausgerufenen. Ihr seid die Herausgerufenen, die Christus herausgerufen hat, um sein Werk in dieser Welt zu vollenden. Um seine Handlungsmöglichkeit in dieser Welt zu tun. Und Christus möchte, dass wir eine lebendige Gemeinde sind. Ekklesia, ihr seid die Herausgerufenen. Gott hat dich und mich herausgerufen zu einem Leben in der Gemeinschaft mit ihm. Jesus Christus gibt der Gemeinde in Sardes eine neue Chance, zu ihm zurückzukommen. Er lädt auch dich und mich heute Morgen dazu ein, unser Leben wieder neu Christus auszuliefern. Was werden wir tun? Die Einladung Christi an uns erhält aber auch eine Warnung. Er warnt uns nämlich, es gibt auch ein zu spät. Er sagt der Gemeinde in Sardes, wenn du nicht aufwachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und die Warnung an Sardes gilt auch an uns. Heute. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist die Zeit, umzukehren vom falschen Weg, sonst wird die Sünde unser Herz verhärten und wir werden sein Rufen nicht mehr hören können. Sünde und Unrecht im eigenen Leben zu dulden, ist eine gefährliche Sache. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, an dem der Tod aus unserem Leben und aus unserer Gemeinde getan werden soll. Und wenn wir das tun, werden wir mit weißen Kleidern angetan werden und unser Namen werden geschrieben werden im Buch des Lebens. Lasst uns Überwinder sein. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Heute. Amen. Unsere Augen, dass sie imstande sind, die Welt um uns herum wahrzunehmen, die Bedürftigkeit unseres Nachbarn zu erkennen, das Kleine, das Unscheinbare nicht zu übersehen, das Vordergründige und die Prahlerei zu durchschauen, dass unser Blick Güte und Wärme ausstrahlt. Der Herr segne unsere Ohren, dass sie imstande sind, deine Stimme in allem Lauten dieser Welt zu vernehmen. Dass sie fähig werden, die leisen Stimmen der Notleidenden wahrzunehmen, das Unbequeme nicht zu überhören, sich dem lauten Lärm und Geschwätz zu verschließen. Der Herr segne unseren Mund, dass er imstande ist, dich vor aller Welt zu bezeugen und dich zu preisen, Worte des Trostes und des Heils zu sprechen, das uns Anvertraute stets zu bewahren, für andere zu sprechen, die keine Rechte und keine Stimme mehr haben. Der Herr segne unsere Hände, dass sie imstande sind, Halt und Stütze zu sein, wo es erforderlich ist. Führen zu können, ohne zu fesseln zu werden. Geben zu können, ohne auf Gegengabe zu setzen. Zärtlichkeit auszudrücken, die Herzlichkeit ahnen lässt. Segen zu spenden, wo Leid und Trauer ist. Der Herr segne unser Herz, dass es imstande ist, Wohnstatt deines Geistes und deines Lichtes zu sein, Wärme zu schenken und auch selbst zu empfangen, verzeihen zu können, wo jemand schuldig geworden ist, Stütze zu sein, wo jemand gescheitert ist, Vertrauen zu wecken, wo keines mehr vorhanden ist, Liebe zu schenken, ohne Gegenliebe zu erwarten, Freud und Leid miteinander zu teilen. Herr, so komme so mit deinem Segen über uns. Lass uns dir ganz verfügbar sein mit allem, was wir sind und haben. Herr, lass uns mit solchem Segen beschenkt, Segen für andere und für die Welt sein. Amen. Amen.